D-Radio Wissen. Update.
No negotiation with this brand of evil. The only language understood by killers like this is the language of force.
US-Präsident Barack Obama erst gestern Abend bei der UNO-Vollversammlung in New York. Keine Verhandlungen mit der Terrororganisation IS in Syrien und im Irak. Die einzige Sprache, die diese Mörder verstehen, ist die Sprache der Gewalt, so Obama wörtlich. Nur wenige Stunden später bombardieren US-Kampfflugzeuge zum ersten Mal vom IS besetzte Ölfelder.
We come together at a crossroad between war and peace.
Die Welt am Scheideweg zwischen Krieg und Frieden, der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Darum geht's zuerst im Update, heute mit Jan Bungartz.
Update.
Promises on paper.
Versprechen auf dem Papier machen die Welt nicht sicherer. Rhetorik und gute Absichten haben noch keinen Terroranschlag verhindert. Diese Resolution muss jetzt in konkretes Handeln umgesetzt werden.
Must be matched and translated into action.
Obama ruft die Welt im UNO-Sicherheitsrat zum Handeln auf. Kurz vorher hatten alle 15 Mitgliedstaaten im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen eine gemeinsame Resolution gegen den IS beschlossen. Demnach sollen die Staaten alles unternehmen, damit Extremisten aus ihren Ländern nicht in die Krisengebiete im Nahen und Mittleren Osten, in den Irak und nach Syrien reisen können, etwa durch schärfere Kontrollen an den Grenzen. Doch unter Handeln versteht Obama offensichtlich auch die Unterstützung der amerikanischen Militäraktionen im Irak und Syrien. Jetzt haben auch Großbritannien und die Niederlande versprochen, die Luftangriffe der USA zu unterstützen. Die USA und Frankreich haben schon weitere Stellungen des IS beschossen, diesmal in Syrien. Mit der Bombardierung von Ölraffinerien der Extremisten sollte der reichsten Terrororganisation der Welt eine wichtige Geldquelle genommen werden. Die Ölfelder sollen dem IS pro Tag einen Millionenbetrag eingebracht haben. Doch wer kauft dem IS das Öl eigentlich ab? Laut ARD-Korrespondent Thomas Bormann landet IS-Öl über Schmugglerpfade vor allem in der Türkei.
Die Terrormiliz tritt hier gewissermaßen als Großhändler auf. Viele Schmuggler im Norden Syriens oder im Norden des Irak verdienen seit jeher an dem grenzüberschreitenden Schwarzhandel. Denn im Irak und in Syrien ist Öl billig, in der Türkei aber muss ein Bauer an der Tankstelle umgerechnet 1,50 Euro pro Liter Diesel bezahlen, wenn er seinen Traktor auftankt. Geschmuggelter Treibstoff kostet nur etwa ein Drittel.
Um Erdölschmuggel zu verhindern, wäre also die Türkei gefragt. Staatschef Erdogan hat versprochen, die türkischen Möglichkeiten zu prüfen. Zurzeit ist sein Land aber vor allem mit Zehntausenden Flüchtlingen beschäftigt, die aus dem Irak und Syrien vor den IS-Kämpfern fliehen. Und Deutschland? Die Bundeswehr hat mittlerweile dann doch die ersten Waffen und Ausbilder zu den Kurden im Nordirak geschickt. Heute ebenfalls überraschend in der Kurdenhauptstadt Erbil Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Sie betonte, dass es nicht nur um die militärische Hilfe für den Widerstand gegen den IS gehen dürfe. Deutschland setze sich weiter für politische Lösungen und Hilfe für die Flüchtlinge ein. Kurdenpräsident Massoud Barzani forderte aber schon jetzt modernere Waffen von der Bundeswehr.
Was sonst noch wichtig war?
Alte Ausrüstung landet offenbar nicht nur bei den Kurden im Irak, sondern wird auch für die Bundeswehr selbst zum Problem. Gestern ging es schon um Hubschrauber der Marine, von denen viele zur Wartung am Boden bleiben müssen. Jetzt geht aus einem internen Bericht hervor, auch von 250 Kampf- und Transportflugzeugen der Luftwaffe sind aktuell 150 nicht einsatzbereit. Darunter viele Kampfjets des Typs Eurofighter und Tornado. Ähnlich schlecht stehe es auch um anderes Kriegsgerät. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, quasi ein Bindeglied zwischen Parlament und Armee, Helmut Königshaus, hält die Bundeswehr sogar nur für bedingt einsatzbereit. Für ihn liegt das vor allem daran, dass die Bundeswehr bei Anschaffungen sparen muss und deshalb kein Geld für Ersatzteile da ist. Königshaus im RBB.
Dann habe ich zwar den Hubschrauber, aber ich habe nicht die Ersatzteile, um die instand zu halten, wenn sie denn genutzt werden. Und dann muss ich aus einem Hubschrauber, den ich habe, Teile ausbauen, damit ein anderer fliegen kann.
Trotzdem ist die Bundeswehr laut Königshaus noch in der Lage, einiges zu leisten, vor allem bei humanitären Hilfseinsätzen, für die Deutschland oft angefragt wird. Aber auch da warnt der Wehrbeauftragte.
Die Soldatinnen und Soldaten, die dort beschäftigt waren, waren komplett überlastet, sind nach wie vor komplett überlastet, kommen kaum mehr sozusagen aus den Stiefeln und nach Hause.
Ein weiterer Einsatz der Bundeswehr ist heute angelaufen. Ein erstes Transportflugzeug ist mit Hilfsgütern vom Flughafen Köln-Bonn nach Westafrika gestartet. In Dakar, der Hauptstadt des Senegal, will die Bundeswehr eine Luftbrücke nach Liberia aufbauen. das besonders von der Ebola-Epidemie betroffen ist. Manfred Losen berichtet.
Zwei kleinere Transall-Maschinen werden bald regelmäßig in das Ebola-Gebiet fliegen. Es könne allerdings bis Anfang kommender Woche dauern, bis diese Luftbrücke eingerichtet sei, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Die Bundeswehr will Liberia beim Aufbau einer besseren medizinischen Betreuung helfen. Liberia ist das Land mit den meisten Ebola-Erkrankten.
Thema im Bundestag waren heute die geplanten Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA. Das oft genannte Chlorhühnchen, das durch den freien Handel mit Nordamerika bald auch in Deutschland auf dem Tisch landen könnte, ist im Parlament mittlerweile nicht mehr der Hauptknackpunkt. Die Opposition kritisiert jetzt vor allem die in dem Abkommen vorgesehenen internationalen Schiedsgerichte. Vor denen könnten Unternehmen dann auch europäische Staaten verklagen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter gibt mit dem Energiekonzern Vattenfall ein aktuelles Beispiel.
Vattenfall verklagt auf der einen Seite oder hat verklagt Hamburg, auf der anderen Seite verklagt die Bundesrepublik Deutschland, im Fall der Bundesrepublik Deutschland wegen einem Atomausstieg. Und da geht es um Milliardensummen.
Kritiker befürchten deswegen, dass sich die Bundesregierung in Zukunft zweimal überlegen könnte, ob sie Gesetze wie den Atomausstieg beschließt, aus Angst vor Schadenersatzzahlungen an die Industrie. Denn das verlangen die internationalen Schiedsgerichte oft. Das Problem daran, dort sitzen keine deutschen Richter, sondern oft durchaus wirtschaftsfreundliche Juristen. Verhindern will die Abkommen mit Nordamerika auch die Linkspartei. Deren Parteichef Klaus Ernst versuchte vor allem die SPD darauf festzunageln, ihre Bedenken an den Plänen durchzusetzen.
Und ich bin gespannt, meine Damen und Herren, ob Sie Ihren Parteibeschluss wirklich ernst nehmen oder ob es eine Luftnummer war.
Die SPD hatte auf ihrem Parteikonvent nämlich beschlossen, dass mit USA und Kanada weiterverhandelt wird, dass Sozial- und Verbraucherstandards in Deutschland aber nicht aufgeweicht werden. Und die umstrittenen Schiedsgerichte lehnt auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel ab. Der SPD-Chef hofft durch die Freihandelsabkommen aber auf mehr Arbeitsplätze in Deutschland. Der Linkspartei warf er vor, überhaupt keinen Freihandel zu wollen.
Sie sind mit dieser Position eine richtige Jobkiller-Partei in Deutschland.
Das Handelsabkommen CETA mit Kanada soll schon morgen bei einem Gipfel in Ottawa beschlossen werden. Unklar ist, ob die europäischen Parlamente, also auch der Bundestag, noch darüber abstimmen müssen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die geplanten Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA sorgen auch im Netz für Diskussionen. Auf tagesschau.de meint Nutzer ce@mhsh, Freihandel ist niemals gut, denn das Resultat davon ist ein weiterer Kampf der Unternehmen und ein erhöhter Druck zu rationalisieren und zu verbilligen. Von Freihandel profitieren nur die Großen und von denen auch nur die Stärksten. User Riedel-App findet, mit diesen Abkommen wird Deutschland, wird die EU verkauft. Verkauft an die Konzerne Nordamerikas. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel wird auch kritisch gesehen. Köpi71 ist auf spiegel.de der Meinung, stellt sich dieser sogenannte Sozialdemokrat vor das Parlament und verteidigt diese Handelsabkommen. Schämen sollte er sich. Nutzer Think schreibt, es ist eine Frechheit ohnegleichen, wie diese zutiefst korrupte Politikerkaste, zu der auch Herr Gabriel zählt, ausschließlich die Interessen der wenigen geldgeilen, unmoralischen und asozialen Wirtschaftsbosse vertritt. Und User Wundertüte findet auf tagesschau.de, hier muss ein Volksentscheid her.
Was noch wichtig wird.
Wer in den kommenden Tagen mit der Lufthansa fliegt, muss sich wieder auf Probleme wie Flugausfälle oder Verspätungen einstellen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit erklärte heute die gerade wieder aufgenommenen Tarifverhandlungen für gescheitert. Die Lufthansa lehne eine einheitliche Regelung für alle Piloten ab. Jetzt soll es wieder Streiks geben. Ab wann ist noch unklar. Laut Cockpit sollen die Lufthansa-Kunden vorgewarnt werden. Streitpunkt in den Verhandlungen sind die Übergangsrenten der rund 5.400 Piloten. Die Lufthansa hat die bisherigen Regelungen Ende letzten Jahres gekündigt. Sie will erreichen, dass die Piloten erst mit 60 in den bezahlten Vorruhestand gehen können. Bislang konnten sie das schon mit 55.
Und sonst in der Welt?
Die US-Regierung hat sich nach jahrzehntelangen Verhandlungen mit dem indianischen Navajo-Stamm auf eine Entschädigung geeinigt. Die Ureinwohner bekommen umgerechnet 430 Millionen Euro. Damit gleichen die USA aus, dass viele Navajo-Gebiete durch die USA verpachtet wurden, zum Beispiel um Bodenschätze auszubeuten. Die Navajo sind mit mehr als 300.000 Angehörigen der größte Ureinwohnerstamm in den USA. Ihr Reservat umfasst mehr als 180.000 Quadratkilometer. Die Zahlung der US-Regierung ist die bisher höchste Entschädigungszahlung an einen einzelnen Stamm. In den letzten Jahren wurden an 80 Stämme mehr als 1,6 Milliarden Euro ausgezahlt. Sierra Leone hat wegen der Ebola-Epidemie 3 weitere Gebiete abgesperrt. Betroffen sind jetzt auch 2 Distrikte im Norden und einer im Süden. Das bedeutet, dass die Bewohner die Distrikte nicht verlassen dürfen und nur Menschen hineinkommen, die lebenswichtige Dienste anbieten. Solche Einschränkungen gelten schon länger für 2 Distrikte im Osten des Landes. Damit sind jetzt insgesamt 2 Millionen Einwohner von den Maßnahmen betroffen. Das ist 1/3 der Bevölkerung. Letztes Wochenende hatte es im ganzen Land eine Ausgangssperre gegeben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind in Sierra Leone fast 600 Menschen an Ebola gestorben. Niederländische Soldaten sollen in der Öffentlichkeit keine Uniform mehr tragen, aus Angst vor Terroranschlägen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Soldaten in Zivil Bus und Bahn fahren sollten und sich erst auf der Arbeit umziehen müssen. Diese Woche hatte ein niederländischer Islamist zu Anschlägen in seinem Heimatland aufgerufen. In einem Internetvideo forderte er Aktionen gegen den niederländischen Staat. Der Mann hat sich der Al-Nusra-Front in Syrien angeschlossen. Die niederländische Regierung will sich mit 6 Kampfjets an Luftschlägen gegen IS im Irak beteiligen, aber nicht an Angriffen in Syrien.
Wissensnachrichten.
Fressen und gefressen werden, so läuft das ja in der Tierwelt. Und wenn sich 2 ums Fressen streiten, dann gewinnt am Ende immer der Größere, haben wir bisher gedacht. Aber das ist wohl doch nicht immer so. Manchmal gewinnt in der Tierwelt tatsächlich auch David gegen Goliath, wie Biologen aus Kanada jetzt in einer neuen Studie schreiben. Anna Berling von den Wissensnachrichten. Wer sind denn diese neuen Heldentiere?
Es geht um Vögel, und zwar um insgesamt 250 Arten, die die Forscher von der Queen's University in Ontario untersucht haben. Da waren Geierarten dabei, Kolibris und mehrere Sperlingsvogelarten. Die Wissenschaftler haben untersucht, wie jeweils 2 der Vögel um Fressen kämpfen.
Und da hat sich dann der Kolibri mit dem Geier angelegt.
Nee, leider nicht, auch wenn das zugegebenermaßen eine schöne Vorstellung wäre. Es ging schon fair zu, also waren das eher Kämpfe von Geiern gegen Geier zum Beispiel. Und dann ging es um die Frage, wer hat erfolgreicher gepickt, gehackt, gedrängelt oder den Gegner verjagt? In der Mehrzahl dieser insgesamt gut 23.000 Auseinandersetzungen, die untersucht wurden, hat, wie man erwarten würde, der größere Vogel gewonnen. Aber in gut 17% der Kämpfe hieß der Sieger am Ende David, das heißt, der kleinere Vogel hatte gewonnen.
Ach.
Ja, insgesamt haben es 32 der Vogelarten geschafft, einer oder sogar mehreren größeren Arten das Fressen abzujagen. Zum Beispiel der Schopfkarakara, das ist eine Geierart, oder der kleine Veilchenkolibri.
Und schreiben die Forscher auch, wie die das gemacht haben? Also David hatte im Kampf gegen Goliath eine Steinschleuder. Wie wehren sich die Vögel, die kleineren?
Ja, besonders vorteilhaft waren zum Beispiel eine ausgeprägte Beinmuskulatur und starke Krallen. Außerdem waren diese Kämpfervögel ziemlich gut drin, im Flug schnell zu beschleunigen. Und sie waren meist auch sehr wendig in der Luft.
Stellt sich jetzt für mich noch die Frage, was hat sich die Natur oder vielmehr die Evolution denn dabei gedacht?
Ja, da war besonders die Erkenntnis interessant, dass für die kleinen Vögel die Chancen auf einen Sieg höher waren, je weiter die beiden Arten entwicklungsgeschichtlich auseinanderlagen. Die Forscher vermuten als Grund dafür, dass die Entwicklung der größeren Vögel sich im Laufe der Zeit einfach auf andere Dinge fokussiert hat, dass ihre Kampfbereitschaft gegen kleinere Gegner also im Prinzip von der Evolution einfach vernachlässigt wurde.
Also für alle Underdogs niemals aufgeben. Es gibt noch eine andere gute Nachricht, die hat mit dem Bevölkerungswachstum zu tun. Es könnte sein, dass der demografische Wandel gar nicht so schlimm ist, wie alle bisher dachten. Altert die Bevölkerung doch nicht so schnell wie gedacht, Anna?
Das schon, aber im Journal PLOS ONE führt jetzt ein deutsch-österreichisches Forscherteam eine ganze Reihe von Dingen auf, die sich zum Guten wenden könnten, wenn die Bevölkerung immer älter wird.
Und was wäre das zum Beispiel?
Am Beispiel von Deutschland, wo der demografische Wandel schon relativ weit fortgeschritten ist, haben die Wissenschaftler gezeigt, dass zum Beispiel das Bildungsniveau steigt. Jede Generation ist ein bisschen gebildeter als die davor und das heißt, dass auch die Produktivität steigt. Also wird es zwar weniger Arbeitskräfte geben, es kann aber gut sein, dass die produktiver arbeiten und die Entwicklung so ein bisschen auffangen. Was Ähnliches könnte auch bei der Gesundheit passieren. Die Menschen leben immer länger, aber auch immer länger gesund und werden möglicherweise sehr alt, ohne dass sie pflegebedürftig oder krank werden. Und die alternde Bevölkerung schont auch die Umwelt.
Ach, das muss mir jetzt mal erklären, wie.
Ja, im Prinzip geht es einfach darum, dass ältere Menschen weniger Dreck machen. Sie fliegen zum Beispiel weniger in der Weltgeschichte rum und konsumieren auch sonst weniger energieintensive Waren. Und das senkt unterm Strich den CO2-Ausstoß.
Danke, Oma und Opa. Zum Schluss dann noch ein Tipp für alle, die gerade an einem gebrochenen Herzen leiden.
Ja, und zwar von einem Psychologen aus New York. Nimm 2 Aspirin und schlaf erstmal eine Nacht drüber. Walter Mischel von der Columbia University sagt nämlich, wenn eine Beziehung zerbricht, ist der emotionale Schmerz vergleichbar mit körperlichem Schmerz und sollte daher auch so behandelt werden, mit Medikamenten eben. Michel wird sogar noch konkreter. Wer das Foto eines Verflossenen anschaut, bei dem entstehen nach seinen Worten genau in der Hirnregion Schmerzen, die auch aktiviert ist, wenn man sich den Arm verbrennt.
Also, wir halten fest, grübeln hilft beim Liebeskummer nicht. Lieber eine Aspirin. Danke, Anna Berling von den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht kann es im Nordosten noch regnen. Ansonsten bleibt's trocken bei dann 13 bis 4 Grad. Morgen wird's im Norden und Osten überwiegend nass. Der Süden und Südwesten bekommt dagegen mehr Sonne ab. Die Temperaturen liegen dann zwischen 14 und 21 Grad. Am Wochenende scheint oft die Sonne und es wird wieder etwas wärmer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.